Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Homeschooling und Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Dr. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schwonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Ja, hallo Severin.
Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dr. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, über das Thema Homeschooling und Datenschutz in der Schule allgemein unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse.
Ja, hallo Herr Putz, hallo Herr Schwonschek. Freue mich auf das Gespräch.
Erst kürzlich waren Sie, Herr Dr. Hasse, wieder in den Nachrichten mit Ihrer Äußerung bezüglich Bußgelder für Lehrer. Wir möchten in unserem Interview auf den Sachverhalt auch später eingehen. Sie auf diese Aussage zu reduzieren, wäre jedoch auch ungerecht, da Sie zum Thema Datenschutz an Schulen schon seit langer Zeit und auf vielfältige Art und Weise sehr aktiv sind. Wieso das Thema Datenschutz und Schule in dieser Zeit solche Wellen schlägt, wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Und Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick über die Situation?
Ja, das mache ich doch gerne. Die neue Lehrsituation in Zeiten der Corona-Krise stellt die Schulen vor die Mammutaufgabe, den Unterricht ad hoc auf digitale Lehrformen umzustellen, sagte zum Beispiel der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Mit großem Engagement und Kreativität hätten Lehrerinnen und Lehrer reagiert. Sie bezogen Videokonferenzportale, Sofortnachrichtendienste und interaktive Lernplattformen in den Unterricht ein. Allerdings blieben dabei notwendige datenschutzrechtliche Prüfungen und Maßnahmen häufig auf der Strecke. Folge davon waren nicht nur die abstrakte Verletzung von gültigen Rechtsvorschriften, sondern ganz konkrete Gefährdung und Verletzung von Rechten der Schülerinnen und Schüler. Das Kultusministerium müsse dringend an datenschutzkonformen Lösungen arbeiten, so auch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. Und ganz aktuell, Thüringens Datenschutzbeauftragter will prüfen, ob beim digitalen Unterricht in der Corona-Krise gegen den Datenschutz verstoßen wurde, meldete zum Beispiel der Spiegel. Ist es ein Skandal, wenn Lehrkräfte Zoom oder WhatsApp nutzen, um Schüler während der Pandemie zu unterrichten? Eine Bußgelddrohung in Thüringen wirft grundsätzliche Fragen auf, so die Süddeutsche Zeitung. Nun haben wir mit Herrn Dr. Hasse einen der Landesdatenschutzbeauftragten im Interview, der sich schon lange intensiv dem Thema Datenschutz in Schule widmet. Und diese Chance wollen wir natürlich nutzen, uns ganz ausführlich damit zu befassen. Herr Dr. Hasse, die erste Frage an Sie. Zuerst einmal, damit wir Schule und Datenschutz richtig einordnen können. Welche Rechtsgrundlage muss denn beachtet werden? Das ist sicherlich etwas vielfältiger als die Datenschutzgrundverordnung.
Das stimmt. Die Datenschutzgrundverordnung ist allerdings unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, die dortigen Regelungen sind erst einmal, wir Juristen sagen immer grundsätzlich, einzuhalten. Es gibt aber sogenannte Öffnungsklauseln in das nationale Recht. Also da finden sich dann Formulierungen in der Datenschutzgrundverordnung, wie Mitgliedstaaten können eigene Regelungen treffen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Solche Regelungen wären zum Beispiel die Landesdatenschutzgesetze und spezieller noch schulrechtliche Datenschutzregelungen. Es gibt, meine ich, Länder, die haben sogar eigene Landesschuldatenschutzgesetze oder Verordnungen. In Thüringen haben wir das noch nicht, wir arbeiten dran. Aber trotzdem haben wir im Schulgesetz und in der Schulordnung spezielle Datenschutzvorschriften, die zu beachten sind. Also so ein Mischmasch, wenn Sie wollen.
Ja, dann haben wir eigentlich hier ein sehr schönes Beispiel, wo man die Vielfalt an Spezialgesetzen auch sehen kann, die im Datenschutz eine Rolle spielen können. Also grundlegend immer Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetze, in bestimmten Fällen eben auch das neue Bundesdatenschutzgesetz und dann sowas wie Schulordnung und so weiter. Das ist also eine Menge zu beachten. Und Sie hatten bereits zu Beginn der Corona-Krise darauf hingewiesen, dass Schulen auch in Zeiten von Corona ohne Datenschutzverstöße online unterrichten können. Ob das geklappt hat oder nicht, da werden wir ja noch drüber sprechen. Ja. Also offensichtlich gibt es hier Unklarheiten. Und da wollten wir fragen, so von wahrscheinlich, wo es dann losging mit dem Thema Homeschooling. Welche Art von Anfragen wurden denn an Sie herangetragen? Waren es Lehrer, Schulleitung, Eltern, vielleicht sogar Schüler? Wie hat sich da bei Ihrer Behörde gemeldet?
Also Schüler eher nicht, Eltern aber ja, Lehrer, Lehrerinnen auch und auch Schulleitungen haben sich an uns gewandt. Und gleich zu Beginn der Krise gefragt, beispielsweise, welches Chatsystem können wir einsetzen, welche Schulcloud, wie sieht das mit E-Mails aus? Und ich greife vielleicht jetzt im Gespräch schon ein bisschen vor, aber ich reiße es mal an. Hier in Thüringen sind wir, ich muss dazu sagen, inzwischen ganz gut aufgestellt. Wir haben nämlich ein E-Mail-Postfach Lehrer-Schüler. Wir haben eine Schulcloud und in die Schulcloud, also eine Landesschulcloud, muss ich präzisieren, und in die Landesschulcloud ist implementiert ein Chatsystem, sodass Lehrerinnen und Lehrer inzwischen nicht mehr auf unsichere Produkte zurückgreifen müssen. Das Kultusministerium und auch meine Behörde haben hier kooperiert und etwas entwickelt.
Kann man denn aus Ihrer Sicht sagen, wo was die größten Probleme sind oder wo man am meisten aufpassen muss und am aufpassen musste, sind das solche Schulclouds, wenn man die nicht die Thüringer, die Thüringer Schulcloud hat, sondern allgemein ist es sowas, ja. Sind es eher die Messenger-Dienste, sind es Videokonferenzsysteme oder alles miteinander?
Alles miteinander, WhatsApp. Nach meinen Informationen wird im schulischen Bereich immer noch gern genutzt, auch zwischen Lehrern und Schülern. In Thüringen haben wir das untersagt, weil es rechtswidrig ist. Andere Clouds sind nicht safe. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat vor Zoom beispielsweise gewarnt, weil dort die Verschlüsselung nicht ganz dem Datenschutzrecht entspricht und möglicherweise, ich drücke mich vorsichtig aus, weil wir selbst noch in der Prüfung sind, laufen hier auch, das ergibt sich aus den Datenschutzregelungen von Zoom, auch im Hintergrund Programme mit, die Daten, ich sag mal, auswerten. Aber da sind wir auch schon bei einem wesentlichen Problem, das mich sozusagen auf die Palme bringt. Man verwendet, ich sage das jetzt nicht mit Blick auf Zoom, sondern auf alle möglichen Software-Einsätze, die derzeit ja stattfinden. Und Software entwickelt sich ja gerade wie Pilze, die aus dem Boden schießen täglich. Dass hier unter Umständen, das kommt auf den Einzelfall an, ja völlig unsicher ist, sein kann, was mit den Kinderdaten, wir reden hier von Kinderdaten, von Daten von Schülerinnen und Schülern, passiert. Da muss man gucken, um welche Daten handelt es sich. Ich rede jetzt nicht nur von IP-Adresse oder so etwas, das ist ja auch ein personenbezogenes Datum, sondern von der Erfüllung von Hausaufgaben, also wenn Hausaufgaben gemacht wurden und werden an den Lehrer zurückgeschickt oder es wird darüber gesprochen. Denken Sie einmal an Mathematikhausaufgaben oder denken Sie auch an mein schönstes Ferienerlebnis, ein Aufsatz. Da sind sehr persönliche, sehr intime Daten drin enthalten. Und je nachdem, wie die Kommunikation läuft, da werde ich weitere Erkundigungen einziehen, werden hier Daten über den Schüler preisgegeben, entweder vom Schüler selbst oder auch vom Lehrer, die im Hintergrund verarbeitet werden. Damit meine ich nicht nur, dass diese Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Das mag man ja noch als harmlos ansehen, ist es aber nicht, denn dahinter steckt eine Profilentwicklung. Also man fertigt ein Profil, vielleicht vom Lehrer, aber ich habe jetzt mehr die Schüler im Auge, von den Schülern an, um sie dann möglicherweise mit Software zu bewerben, damit sie besser in Mathematik werden oder sowas. Auch das mag man noch als harmlos ansehen, aber ich befürchte, dass hier und da Schülerprofile angestellt werden, die zu ganz anderen Zwecken genutzt werden, die unter Umständen mit anderen Profilen kombiniert werden, sodass ein Schüler-Schülerin-Profil immer präziser wird und diese Profile kann man auch eben zu anderen Zwecken, nicht nur für Werbung, missbrauchen. Denken Sie an Arbeitgeber, künftige Arbeitgeber oder die Aufkäufer solcher Profile die sie dann für welche Zwecke auch immer nutzen. Und das Schlimme ist, ohne dass man das weiß. Und verstärkend kommt hier hinzu, dass es sich um Kinderdaten handelt. Ja. Und da habe ich schon Anlass gesehen, einzuschreiten.
Und gerade weil Sie auch sagten, man könnte vielleicht Werbung ja noch sozusagen dulden, aber es ist kritisch zu sehen und der Datenschutz will es ja eigentlich ohne informierte Einwilligung natürlich nicht dulden zu Recht. Und bei Kindern haben wir ja doch die besondere Situation mit der Einwilligung.
Das ist richtig. Das ist so ein bisschen streitig. Die Datenschutzgrundverordnung wirft mal so 16 Jahre in die Diskussion. Es geht darum, wann ist ein Kind, ein Schüler einwilligungsfähig? Das ist verknüpft mit der Einsichtsfähigkeit, also wann kann er seine Rechte ausüben? 16 Jahre ist ein Anhaltspunkt. Das Zivilrecht spricht von 18 Jahren. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man allein nur den Schüler um Einwilligung fragen, wenn er volljährig ist. Ist er das nicht, würde ich dazu raten, auch die Eltern um Einwilligung zu bitten, auch, also nicht nur ausschließlich. Dreht es sich um jüngere Kinder, reicht die Einwilligung der Erziehungsberechtigten natürlich aus. Aber, das kommt jetzt hinzu, eine Einwilligung fragt man nicht einfach ab. Also sind Sie damit einverstanden, dass ich die Software XY einsetze? Also wenn ich so eine Frage jetzt als Lehrer stelle, sondern die Einwilligung muss freiwillig sein. Das ist ein Punkt schon, ob eine im Schulsystem überhaupt eine freiwillige Einwilligung erteilt werden kann. Denn sie wäre nur freiwillig dann, wenn bei Ablehnung der Einwilligung der Schüler oder die Schülerin einen gleichwertigen Unterricht haben könnte. Das ist ein bisschen problematisch, aber da will ich gar nicht drauf rumreiten. Zudem muss die Einwilligung informiert sein. Also ein Lehrer, der Software einsetzt bei Schülerinnen und Schülern, muss die Schüler und Eltern, bevor sie die Einwilligung erteilen, umfassend informieren, was die Software mit den Daten macht. Und da bin ich mal gespannt, was meine Umfrage und meine Sondierungen hier im Freistaat Thüringen zutage fördern. Ob das alles passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Es liegen, also ich werde höchstwahrscheinlich Datenschutzverstöße aufdecken, davon gehe ich aus, auch nach dem Aufschrei, der hier durch den Freistaat gegangen ist, nachdem ich nur das Wort Bußgeld einmal in den Mund genommen habe. Ich habe ja noch gar kein Bußgeldbescheid verhängt oder erlassen. Ob es dazu kommt, ist ja auch noch fraglich. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Stichwort pflichtgemäßes Ermessen. Ich muss also viele Punkte, alle Punkte, die eine Rolle spielen, die auch den Lehrer natürlich entlasten, in meine Entscheidung mit einbeziehen, ob ich ein Bußgeld erhebe und in welcher Höhe. Es gibt da um diese Bußgeldfrage herum noch weitere Rechtsfragen, die zu prüfen sind. Da will ich jetzt an dieser Stelle noch nicht drauf eingehen, vielleicht später. Aber ich stehe auch in Kontakt mit dem Kultusministerium, das stimmt. Möglicherweise ersinnen wir Varianten dazu. Bestimmt wird es so sein, dass wir, also das Ministerium und auch ich will mich da überhaupt nicht verweigern, weiter informieren, die Schulleitung und auch die Schüler, was geht und die Lehrer natürlich, was geht und was nicht geht. Corona hat ja jetzt so ein Turbo ausgelöst. Alle sind von der Digitalisierung überrascht worden. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber aus meiner Sicht ist das ein positiver Begleiteffekt. Digitalisierung der Schule wäre nie so schnell vorangekommen wie jetzt. Aber wir müssen sehen, jedenfalls mit Blick in die Zukunft, dass wir das datenschutzkonform jetzt hinbekommen und die Lehrerinnen und Lehrer überzeugen, dass sie auf sichere Produkte zurückgreifen und auch die übrigen Normen, die ich angesprochen habe, also Stichwort Einwilligung, Informationspflicht und so weiter, einhalten. Ich versuche, die Lehrer zu verstehen. Die sind überrascht worden, wie wir alle, haben sich engagiert, wollten etwas hinbekommen. Aber wenn man mit Kinderdaten umgeht und auch die notwendigen Informationen aus meiner Sicht zur Verfügung hatte, also sensibel sein konnte dafür, dass Software, die kostenlos ist, nicht kostenlos ist, da bezahlt man meistens mit seinen Daten. Oder dass gerade bei Kinderdaten darauf zu achten ist, wie man damit umgeht, dass das eben laut Datenschutzgrundverordnung besonders zu schützende Daten sind. Und nur das ist auch ein Punkt, der jetzt für die Lehrer spricht, den ich auch berücksichtigen muss, natürlich. Es gibt Softwareangebote, die sind hip, die sind schick, die funktionieren, sind meistens kostenlos, also man bezahlt dann mit den Daten, mit seinen eigenen und hier auch mit den Daten der Schüler. Und man könnte auf die Idee kommen, das ist offenbar in den Köpfen noch so drin, weil es dieses Angebot gibt, also eine bestimmte Software XY, dann ist die auch zulässig. Dann ist die auch rechtmäßig. Das ist ein großer, großer Irrtum. Es gibt keine Zertifizierungs- oder Genehmigungsbehörde in Deutschland, die Apps oder sonstige Software zulässt. Es gibt im Einzelfall, Entschuldigung, es gibt im Einzelfall Zertifikate oder so, aber eine grundsätzlich vorgeschriebene Prüfung eines Produktes, wie zum Beispiel bei einem Auto, da sind ja jedes Teil ist ja 500 Mal genehmigt, das gibt es nicht. Und da muss man eben höllisch aufpassen, dass man nicht unbedacht als Lehrer, Lehrerin auf ein Produkt zurückgreift, das aus datenschutzrechtlicher Sicht möglicherweise gar nicht zulässig ist. Und dann sollte, wenn man diese Zweifel hat, dann sollte man sich rückversichern, entweder im Ministerium oder bei dem Datenschutzbeauftragten. Das haben ja auch einige gemacht. Also ein Problembewusstsein konnte man schon entwickeln.
Wenn Sie jetzt, und das finde ich ganz, ganz wichtig, Sie haben ja im Freistaat Thüringen, haben Sie ja schon erwähnt, Ihre Thüringer Schulcloud. Und es gibt also alternative Lösungen. Und dennoch wurde eben aller Voraussicht nach oder weiß es ja zum Teil auch zu anderen Lösungen gegriffen, Zoom, WhatsApp und so weiter. Zum einen, weil sie ja, Sie haben ja schon gesagt, hip, die sind bekannt, die sind aus dem privaten Umfeld bekannt, die sind verbreitet. Und es könnte eben auch sein, dass man gedacht hat, ja gut, wenn es die gibt, dann werden die wohl auch in Ordnung sein. Könnte ja. Denn, es gibt auch einerseits die Überlegung, dass man die Hersteller, in dem Fall auch eben Softwarehersteller, mit in die Pflichten stärker nimmt, also in der Datenschutzgrundverordnung auch überhaupt mal erwähnt und berücksichtigt und dann irgendwann mal wirklich Zertifikate nach Datenschutzgrundverordnung hätte. Und dass man dort vielleicht in Zukunft reinschauen könnte direkt, weil nicht jedes Bundesland hat eben diese Softwareausstattung zur Hand, wo man sagen könnte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, hier, ihr könnt doch das nutzen, wir haben das doch in Thüringen. Und wenn man auf die Suche geht, fallen einem naturgemäß immer die Sachen ein, die man sonst wie aus den Medien kennt oder die man privat nutzt. Und so kommt es dann eben zu Zoom und WhatsApp.
Ja, ich habe auch Kenntnis davon erlangt, das ist ja jetzt auch nichts Besonderes, dass Schüler mit einer bestimmten Software kommunizieren und den Lehrer dann dazu einladen, mit ihnen, mit Hilfe dieser, ich nenne sie jetzt mal Schülersoftware, Unterricht zu machen. Also da geht der Impuls von den Schülern aus und die Lehrer nehmen dann an der oder machen sich die Software für den Unterricht zu eigen, die bei den Schülern schon vorhanden ist. Ich meine, auf die Idee kann man ja kommen, aber man muss eben auch wissen, ich muss noch einen Satz anfügen, also ich bin Vorsitzender von zwei Arbeitskreisen der Datenschutzkonferenz. Die Datenschutzkonferenz, das ist die Konferenz aller Landesdatenschützer und des Bundesdatenschutzbeauftragten, und die hat Arbeitskreise. Und da leite ich zwei Bundesarbeitskreise, nämlich Datenschutz und Schule, und Medienkompetenz, so dass ich ungefähr einen Überblick habe, was im Bundesgebiet so passiert. Und da sind wir in Thüringen ganz gut aufgestellt, das stimmt zwar, aber man kann auch sagen, dass, und in Thüringen haben wir das sogar durch ein Gutachten der TU Ilmenau festgestellt, nachdem ich mal wieder rumgerührt habe und habe gesagt, hier ein Fach, das heißt Medienkunde, wird gar nicht richtig unterrichtet. Das ist dann bestätigt worden, dass es dem so ist. Was ich aber eigentlich sagen will, die Schüler haben ja gar nicht genügend Medienkompetenz. Und dann sollte man sich als Lehrer, wenn man keine eigene Medienkompetenz hat oder eine zu geringe, sich nicht auf die der Schüler verlassen. Also auf beiden Seiten, auf Schülerseite und auf Lehrerseite ist die Medienkompetenz, ich will mich vorsichtig ausdrücken, ausbaubar. Und da müssen wir ansetzen, das ist auch die Folge des Gutachtens, das wir hier in Thüringen haben, dazu, dass die Fortbildung der Lehrer intensiviert wurde. Das funktioniert schon ganz gut mit vielen Beteiligten, die sich da engagieren. Aber die Ausbildung der Lehrer, dass künftig schon Lehrer an der Universität ausgebildet werden und dann kompetent auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen werden und dort sinnvollen Medienkompetenzunterricht machen können. Da liegt es nach meiner Ansicht im Argen, selbst wenn es Unterrichtskonzepte für die Universität, meine ich jetzt, für die Ausbildung der Lehrer gäbe. Daran wird noch gearbeitet. Und das scheint sehr lange zu dauern. Selbst wenn es die gäbe, dann sagen mir Praktiker, dauert es 8 Jahre, bis ein solcher Lehrer unten ankommt und den Schülern sinnvolle Dinge erklären kann. Und acht Jahre, halten wir mal diesen Zeitraum fest, ein Jahr meinetwegen, das sind in Zeiten der Digitalisierung sind das ja Äonen. Und da meine ich, dass wir diesen Prozess der Ausbildung begleitend zur Fortbildung natürlich sehr, sehr, sehr stark intensivieren müssten. Und wenn ich jetzt schon einmal in dem Zuge bin, jetzt muss ich aber nur für Thüringen sprechen, wäre es natürlich sehr vorteilhaft, wenn jede Schule auch einen Datenschutzbeauftragten hätte.
Da kommen Sie genau zu dem Punkt, den ich jetzt fragen wollte. Ja, denn ja. Wir können ja nicht darauf warten, dass sozusagen über die Medienkompetenz und über die mehr Wissen, was die Digitalisierung für Gesellschaft und Wirtschaft alles bedeutet, und bis das über die Lehrpläne in die Schulen kommt, sondern wir müssen ja, und das machen Sie ja sozusagen jetzt, handeln. Und da wäre der erste Punkt, dass man sagt, okay, dann brauche ich aber jemanden, der auch sich den Datenschutz sozusagen auf die Fahnen schreibt. Sowas wie ein Datenschutzlehrer im Anlehnung an Vertrauenslehrer. Also das reicht natürlich nicht, aber es wäre schon mal ein Multiplikator in den Schulen. Wie sollte das denn eigentlich geregelt sein in der Schule? Also was wäre eigentlich vorgeschrieben dafür? Und was würden Sie aber noch vielleicht sagen, was sollte es zusätzlich geben, damit das auch klappt in der Praxis?
Das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Es gibt Bundesländer, bei denen ist an jeder Schule ein Datenschutzbeauftragter oder eine Beauftragte vorgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, da muss ich passen, wie viele Stunden am Tag die sich mit Datenschutz beschäftigen dürfen. Aus meiner Sicht wäre natürlich die komplette Arbeitszeit dafür notwendig. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo dieser digitale Impuls durchs Land geht, brauchen wir vor Ort Fachleute, die das dann regeln. In Thüringen ist das nicht so gut. Da haben wir nur eine Handvoll Datenschützer, die sitzen in den Schulämtern. Und jeder Datenschützer dort ist für, jetzt mal gegriffen, 150 bis 200 Schulen zuständig und das auch nicht 8 Stunden am Tag. Also das ist gar nicht zu schaffen. Das wird von uns auch kritisiert. Ich hoffe mal, der Kontakt zwischen unseren Häusern, also Datenschutz und Kultusministerium, ist an sich ganz gut, dass wir da eine Gesetzesänderung herbeiführen können, dass es hier mehr Datenschutzbeauftragte gibt. Aber die wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Mhm. Woher bekomme ich, also es müsste entweder ein Vollprofi sein, der nicht unbedingt Lehrer sein muss. Das würde dann bedeuten, man braucht mehr Stellen. Oder es müsste ein Lehrer sich finden, eine Lehrerin, die arbeitszeitanteilig dann diesen Job macht. Wie das gelingen soll, in anderen Bundesländern gelingt es. Also wird es auch in unserem Bundesland dann gelingen, denke ich. Und ein etwas anderes Problem ist auch der Inhalt des Unterrichts, Stichwort Medienkompetenz nochmal. Das bedeutet ja auch, dass aus meiner Sicht jedenfalls IT, also Informationstechnologie, Inhalte vermittelt werden könnten. Ich will mich auch da vorsichtig ausdrücken, ich bin ja kein Pädagoge. Vor der Wende gab es das hier in Thüringen, aber diese Lehrkräfte sterben inzwischen aus und ich sehe nicht, dass hier Nachschub kommt. Wenn ich nach Nordeuropa gucke oder nach Asien, dort können Kita-Kinder bereits erste Algorithmen programmieren. Das muss man nicht toll finden. Das ist auch eine politische Entscheidung, macht man das oder nicht. Aber man muss dabei eben auch im Auge behalten, dass unsere Schulabsolventen irgendwann global vielleicht mit diesen Absolventen konkurrieren müssen. Und das ist bei der jetzigen Ausbildung, ergibt sich da kein Konkurrenzverhältnis. Die anderen sind meilenweit weg.
Man könnte also auch sagen, dass sozusagen nicht nur die Medienkompetenz und der Datenschutz für die Organisation in der Schule notwendig wäre, damit man sowas wie jetzt stattfindend Homeschooling sicher und datenschutzkonform überhaupt abbilden kann, sondern es gehört eigentlich in den Schulauftrag, würde ich jetzt mal so aus meiner, in den Bildungsauftrag, dass man sich für das spätere Leben, wo das eben genauso wichtig ist, entsprechend vorbereitet. Und genau das will ja die Schule. Und Sie sagten ja, dass es eben nicht in jeder Schule, zum Beispiel im Freistaat Thüringen, einen Datenschutzbeauftragten gibt, sondern in den Schulämtern. Und wenn man jetzt guckt, die Schulen sind ja jetzt, mussten ja für den digitalen Unterricht so einige Dinge eigentlich leisten, wenn man jetzt auch an Vertragsprüfungen denkt, Auftragsverarbeitung nach Datenschutzverordnung. Dann ist das sicherlich auch nicht so gewesen, dass wenn man sich entschieden hat, eine bestimmte Lösung dann einzusetzen, dass da wirklich drauf geguckt wurde.
Das kann so sein. Wie gesagt, ich will mehr Informationen einholen, was da draußen abgegangen ist. Mhm. Vermutet hatte ich offenbar fälschlicherweise, dass durch unsere Hinweise und auch mit dem Ministerium zusammen haben wir FAQs entwickelt, dass die zur Kenntnis genommen werden oder dass man mit dem zuerst zur Verfügung gestellten Tool, das zugegebenermaßen ein bisschen holprig ist, nämlich ein E-Mail-Postfach Schüler-Lehrer, dass man dort beginnt mit digitalem Unterricht. Das ist natürlich auch ein bisschen Steinzeit, aber angekündigt wurde, dass hier in Thüringen, dass weitere Tools zur Verfügung gestellt werden, also Cloud- und Chat-System, da hätte man vielleicht drauf warten können. Auftragsverarbeitung, ich hatte vorhin erwähnt, Einwilligung, informierte Einwilligung, jetzt gehen Sie natürlich ans Eingemachte, Auftragsverarbeitungsvertrag, das ist ja schon fast hohe Schule. Natürlich muss der abgeschlossen werden zwischen der Schule und dem Diensteanbieter, also Software XY zum Beispiel, ob das passiert ist, also das sage ich ja gar nicht zu hoffen. Ja, Sie haben natürlich recht, aber das ist schon ein bisschen hohe Schule. Ist aber
wäre ein
Verstoß, natürlich, wenn er nicht wurde.
Zum einen das und zum anderen zeigt es, unterstreicht es nochmal das, was Sie vorher ausgeführt haben, dass da wirklich Bedarf ist, entsprechend die Lehrerschaft, die Schulleitung und natürlich damit dann auch die Schülerschaft mehr in den Datenschutz einzubringen, weil Auftragsverarbeitung ist für uns alle letztlich Alltag. Also später, wenn ich ins Berufsleben komme, wird mir das auch immer wieder begegnen. Und deshalb, Sie machen ja auch einiges für die Lehrerschaft in Richtung Fortbildung. Also ich habe gesehen, dass Sie mit Lehrerverbänden da auch ja in Kontakt stehen. Was können Sie dazu was erzählen, was Sie an Fortbildung vielleicht, Sie sagten, es muss in die Ausbildung, stimmt, aber jetzt haben wir eben die Lehrer da, die auf einmal die Aufgaben haben und im Datenschutz eben noch nicht so firm sind vielleicht, jedenfalls nicht, was für die Schule alles wichtig wäre.
Da arbeiten wir in einer Kooperation mit dem Lehrerfortbildungsinstitut in Thüringen zusammen, das heißt TILM. Und zusammen mit dieser Einrichtung bieten wir zum Beispiel Verschlüsselungskurse an für Lehrer, Schüler oder wie funktioniert mein Smartphone, wie mache ich mein Smartphone sicher. Wir machen aber auch konzeptionelle Überlegungen zusammen mit dem TILM. Wir haben eingestellt aber das ist jetzt so ein Werbeblock, das will ich jetzt nur kurz machen. Wir haben auch schon mal ein Video gedreht, das Datenschutzinhalte vermitteln soll, weil das kommt immer, merke ich auch, viel besser an, so ein bebilderter, also ein Film übers Datenschutzrecht ist viel eingängiger, als wenn ich mich in der Universität stelle oder vor die Schulklasse auch, was auch vorkommt, und da über Datenschutzrecht rede. Wenn da so gleichaltrige Darsteller auf Datenschutzprobleme stoßen und wir die dann gemeinsam lösen. Also da bin ich als Person völlig draußen vor. Wenn ich dieses Video unterbreche, dann kriege ich Buhrufe. Da sind also diese neuen Medien unbedingt gefragt. Wir haben auch eine Mediendatenbank eingestellt. Da können Lehrer anklicken. Zum Beispiel, die klicken an Klasse 8 Smartphone und dann machen wir da Angebote. Zusätzlich haben wir Informationsmaterial für Lehrer dann dazu. Aber das sind alles nur Tropfen auf heiße Steine. Es muss konzeptionell angegangen werden, eben mit der erwähnten Fortbildung und dieses von dem Gutachten von Professor Wolling geforderte eigene Fach Medienkunde mit IT-Inhalten, das sollte so schnell wie möglich kommen. Aber da habe ich ein bisschen Bauchweh, das ist für meinen Geschmack, aber ich bin auch von Natur aus ein bisschen ungeduldig, dauert mir das einfach zu lange in digitalen Zeiten. Und draußen schreien die Lehrer ja zu Recht, auch die Verbände, wir brauchen jetzt mal Unterstützung, sagt uns, gebt uns eine Whitelist oder eine Blacklist von Software. Da habe ich jetzt wieder ein Problem mit. Wir haben das hier in meiner Behörde nochmal durchgecheckt. Ich kann nicht einfach sagen, nehmen Sie Software A oder lassen Sie Software B. Das kann ich nur machen, wenn ich diese Software, also es dreht sich jetzt um Wettbewerbsrecht. Ja. Ich kann nicht einfach eine Liste raushauen, dann habe ich am nächsten Tag 100 Anwälte auf dem Hals. Ich könnte das nur machen, wenn ich jedes einzelne Produkt von meiner Behörde auf Herz und Nieren geprüft hätte. Das ist, das kann man sich als Laie vielleicht nicht so vorstellen, eine Heidenarbeit, festzustellen, welche Programme laufen im Hintergrund. Wenn ich mir das auf das Smartphone runterlade, eine App, was macht die mit den bereits vorhandenen Apps auf dem Smartphone? Oder andersherum, was machen die bereits vorhandenen Apps mit dieser heruntergeladenen App? Gehen da Daten raus? Werden da irgendwelche Speicher geknackt? Was auch immer. Das dauert sehr lange, bevor man sagen kann, Leute, diese Software ist safe. Und das ist dann auch immer nur ein Tagesergebnis. Am nächsten Tag, wenn zum Beispiel die kompetenten Männer und Frauen vom Chaos Computer Club die Sache unter die Lupe nehmen und vielleicht so einen Penetration-Test machen, also so einen Hacking-Angriff fahren, dann stellen sich vielleicht weitere Lücken heraus. Das entwickelt sich. Das ist nie ein Ist-Zustand. Aber bräuchten wir mehr Zeit und mehr Leute, aber das Lied will ich jetzt auch nicht anstimmen. Deswegen halte ich mich jedenfalls zurück aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mit Empfehlungen. Wenn wir konkrete Anfragen haben, und die haben wir ja, dürfen wir diese Software einsetzen oder was spricht dafür, was spricht dagegen, dann äußern wir uns auch. Wir geben dann eine Empfehlung ab, aber dass wir das für alle Produkte machen können, das geben unsere Kapazitäten bei weitem nicht her, ist illusorisch. Aber es kristallisieren sich ja bestimmte Produkte auch jetzt schon, die ich jetzt nicht nennen will, heraus, die vielleicht nicht so gut sind und andere, die vielleicht ein bisschen besser sind. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat zu Zoom was gesagt, das will ich hier nicht wiederholen. Zoom arbeitet allerdings auch daran, die Software zu verbessern. Sowas muss man dann im Auge behalten.
Und dann gibt es ja in Berlin auch gewisse Kommunikation zwischen Microsoft und ihrer Berliner Kollegin hinsichtlich der Lösungen. Und ja, also es findet sehr, sehr viel statt. Und zu den Punkten, wo Sie sagten, die Zertifizierung, das ist ein großer Wunsch, den wir eigentlich alle hätten, dass wir, dass die Hersteller kämen, würden sagen, ich lasse mich zertifizieren, dass das aber alles eigentlich Momentaufnahmen sind. Und Sie haben ja die Apps das sehr schön dargestellt, wie die auch untereinander vielleicht Datenströme haben könnten, die erstmal nicht absehbar waren. Und mit jedem Update kann sich was ändern.
Richtig.
Und da ist man, also müsste eigentlich fortlaufende, also Zertifikate müssten, es müsste fortlaufend auditiert werden, um dann zu sagen, gilt das noch, gilt das nicht. Das BSI macht ja einige Sachen, wo es dann heißt, es soll so eine Art wie ein Begleitzettel geben zur Software, auch einen dynamischen, also wo man nachgucken kann, da hat es jetzt, gibt es eine neue Sicherheitslücke, dann gilt sozusagen dieses Sicherheitskennzeichen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr, bis das behoben ist. Also es gibt viele, viele Ansätze und zum Schluss von meiner Seite, deshalb, wenn wir sagen, es gibt viele Ansätze, wie kann man denn vielleicht zu datenschutzkonformer Software dann auch für die Schule kommen? Wie kann sich etwas herauskristallisieren? Wie schätzen Sie denn die weitere Digitalisierung der Schulen ein? Sind Sie da hoffnungsvoll, dass Sie sagten ja schon, Corona hat da so einen Digitalisierungsschub gegeben. Wird vielleicht das Thema Homeschooling oder begleitend sozusagen digitaler Unterricht, wird das bleiben, Ihre Einschätzung so? Und was würde das auch für den Datenschutz bedeuten?
Also ich bin hundertprozentig für die weitere Digitalisierung der Schule, allein schon aus dem Grund, dass wir konkurrenzfähig bleiben mit anderen Ländern. Das muss datenschutzrechtskonform geschehen, dafür sind wir da. Ich sehe jetzt mal keine Eigenwerbung, sondern Kritik. Unsere Behörden, auch meine, immer noch ein bisschen sehr auf dem Weg Eingriff. Also damit will ich sagen Aufsicht, Kontrolle, Bußgeld, so etwas, Verwarnung, Anordnung. Das sind ja immer so Reaktionsmuster im Nachhinein. Ich würde lieber, das propagiere ich auch, ich bin auch morgen in Berlin auf einer Konferenz von bildungspolitischen Sprechern, werde ich mich dazu äußern. Ich bin eher so dafür zu haben, dass man präventiv auch mit unserer Behörde zusammenarbeitet. Ob man das nun will oder nicht, in unserer Behörde sitzen überwiegend Juristen und ITler, die sich auskennen. Und da hätte ich es lieber, wenn wir weg von der Sanktionsbehörde hin zur Leistungsbehörde kämen. Aber das ist aus dem Stand auch nicht einfach so zu machen. Das widerspricht jetzt auch ein bisschen meiner Bußgelddrohung, aber was da von dieser Bußgelddrohung oder Erwähnung am Ende übrig bleibt, muss man dann ja auch überhaupt erst einmal sehen. Ich stehe ja auch in Gespräch mit dem Kultusministerium, ob wir da Alternativen entwickeln. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Homeschooling, denke ich, wird bleiben. Ich hoffe, dass nicht der Kostenfaktor durchschlägt. Also möglicherweise kann man ja auch Schulräume einsparen auf diese Art und Weise. Das ist meines Erachtens nicht ausschlaggebend. Aber wenn mal Lehrer vielleicht nicht in die Schule können aus gesundheitlichen Gründen, könnten aber von zu Hause aus Unterricht machen, dann könnte man diesen Unterrichtsausfall ja schon verhindern. Es gibt sicherlich auch andere vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Mhm. Was ich noch nicht so herausgefunden habe, ob Schülerinnen und Schüler das mögen, das hat natürlich auch so soziale Implikationen. Also ist es für Schüler, würde ich jetzt erstmal bejahen wollen, und Schülerinnen gut, wenn die Gleichaltrige ein paar Stunden am Tag sehen und nicht zu Hause versauern irgendwo am PC, mehr oder weniger alleine. Trotzdem, ich denke, es wird eine Mischung geben von Homeschooling. Das wird so kommen und deswegen ist das kein Kapitel, das jetzt demnächst abgeschlossen wird, sondern wir müssen das weiterentwickeln und im Auge haben, dass hier die Kinder Datenschutzrechte, insbesondere die, gewahrt bleiben. Das ist nicht ganz einfach, denn offenbar ist das vielleicht muss ich da auch noch mehr an die eigene Nase fassen und noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Ist das noch nicht in den Köpfen drin, was im Netz mit Daten angestellt werden kann? Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht in Kooperation mit dem Landeskriminalamt. Dort wurde mal dargestellt, wie Pädophile sich herantasten im Internet. Und das ist jetzt ein bisschen anders gelagert, ich weiß, aber da konnten Sie eine Nadel fallen hören über einen Zeitraum von einer Stunde, als den Zuhörerinnen und Zuhörern aufgegangen ist, wie diese spezielle Gefahr im Netz virulent ist. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt andere. Ich habe mein Hauptaugenmerk derzeit gerichtet auf Profilbildung, habe das abschreckende Beispiel von China vor Augen und solche Verhältnisse will ich hier nicht haben.
Das, denke ich, könnten wir auch von unserer Seite auch nur bekräftigen, dass man das wirklich so nicht haben möchte und dass man die Risiken, die es im Netz gibt, Sie sagten ja eingangs auch beispielsweise, mein schönstes Urlaubserlebnis wird übertragen, die Daten werden sozusagen abgefangen, ausgewertet und können dann entsprechend für Social Engineering Attacken genutzt werden. Ich weiß aber, unsere Zeit ist ja, insbesondere Ihre Zeit ist,
wir können noch weitermachen.
Dann haben wir es super, weil mein Kollege, der Severin Putz, der würde auch gerne noch das aktuelle Thema noch mit Ihnen besprechen.
Dann mal los.
Herr Dr. Hasse, Sie hatten ja schon gesagt, Sie präferieren den präventiven Ansatz, aber Sie haben ja trotzdem diese Bußgeldäußerung gebracht. Ja. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, gegen wen können Sie Kraft Amtes Bußgelder verhängen? Lehrer, Schulleiter? Und wie verhält sich das private, öffentliche Schulen? Ich hatte mal gelernt, dass öffentliche Stellen keine Bußgelder bekommen. Aber das können Sie ja vielleicht für uns kurz konkretisieren, wie das Ganze funktionieren sollte.
Ja, das ist rechtlich nicht ganz unkompliziert. Und wenn ich das richtig gelesen habe, heute mein Kollege aus Baden-Württemberg fand es sogar kurios, dass ich auf die Idee komme, Bußgeld gegen einen Lehrer verhängen zu wollen. Vielleicht einmal irgendwann. Und das finde ich nicht so kurios, weil es zwar stimmt, dass wir gegen Behörden, Schulbehörden auch, kein Bußgeld verhängen dürfen. Wir können aber, das ist hier bei uns der Paragraph 61 Thüringer Datenschutzgesetz, Verstöße gegen einzelne Personen, also auch Mitarbeiter, Beamte, Angestellte, Lehrerinnen und Lehrer auch dann verhängen, wenn sie gegen die Datenschutzgrundverordnung oder das übrige Datenschutzrecht verstoßen und, das ist jetzt wichtig, dafür verantwortlich sind. Verantwortlich, das ist wichtig zu sagen oder zu wissen oder zu fragen auch, hat der Lehrer den Datenschutzverstoß, wenn ich denn auf solche stoße und die ausermittelt sind, verantwortlich begangen oder gibt es eine Mitverantwortung des Schulleiters? Ist vom Schulleiter untersagt worden, vielleicht sogar bestimmte Sachen zu nutzen und trotzdem sind sie genutzt worden? Da sind so Fragen im Raum, die auch unter dem Stichwort Exzess laufen. Also wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin jetzt völlig aus der Spur gerät und ich gebe mal ein Parallelbeispiel aus der Polizei. Wenn eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter das polizeiliche Informationssystem nutzt, um die Daten für nicht dienstliche Zwecke zu nutzen, das ist natürlich ein klarer Fall jetzt, dann ist der Beamte und die Beamtin selbst verantwortlich und bekommt ein Bußgeld. Und ich muss jetzt oder möchte herausfinden, was da draußen im Schulgelände so passiert ist, was die Lehrer mit den Daten angefangen haben. Also es gibt da möglicherweise ganz viele Konstellationen, haben die auf Weisung der Schulleitung die Software XY eingesetzt. Ich denke, dann ist der Lehrer, die Lehrerin aus der Verantwortung raus. Dann muss man natürlich überlegen, kommt der Schulleiter jetzt vielleicht in den Blick, aber da, ich will das nochmal sagen, bei der Entscheidung, ob ein Bußgeld verhängt wird und wenn ja, wie hoch, muss ich ein pflichtgemäßes Ermessen ausüben. Und das muss alle be- und entlastenden Umstände, Zustände mit berücksichtigen. Da spielt natürlich die Notsituation von Corona, es ist schnell was zu tun, eine Rolle. Da muss ich schauen, wer hat hier wem was gesagt oder wer hat was zugelassen. Es gibt schulrechtliche Vorschriften, jedenfalls in Thüringen, die besagen, für den Einsatz digitaler Mittel gibt es keine Rechtsgrundlage, dafür brauche ich eine Einwilligung, das hatte ich eingangs schon etwas gesagt, die muss informiert eingeholt werden, dann kommt der Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter, aber der Lehrer muss auch die Schulleitung vom Einsatz solcher Mittel informieren. Und da müssten wir dann auch mal fragen, ist denn das eigentlich passiert oder ist das nicht passiert oder hat die Schulleitung es gar untersagt? Schlägt diese Fragestellung durch auf das Datenschutzrecht oder bleibt es hier im disziplinaren Raum? Da werde ich mit dem Kultusministerium, denke ich, dann weiter kommunizieren, wenn ich auf solche Fälle stoße. Und ich hatte ein wirklich konstruktives Gespräch mit der neuen Staatssekretärin hier bei uns, mit Dr. Hiesen. Und ich glaube, wir sind beide willens dazu, konstruktiven Lösungen zu kommen. Also ich werde hier nicht mit der Bußgeldkeule und eine Blutspur hinterlassen durch Thüringen ziehen. Das ist nicht mein Bestreben.
Genau, das könnten Ihnen ja Kritiker auch entgegenhalten, dass gegen große Datenkraken keine Bußgelder verhängt werden oder zum Teil verschleppt werden durch andere Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedsländer und gegen die deutschen Lehrer wird sozusagen Bußgelder verhängt. Was entgegnen Sie dann solche Kritik?
Das finde ich auch als unbefriedigend. Wobei meine Kollegen, also zum Beispiel mein Kollege Kaspar aus Hamburg, ist zuständig für Facebook. Wenn ich das richtig sehe, trägt er einige Händel aus mit Facebook und versucht dort sein Bestes. Das Problem ist oft, dass der Sitz solcher, der Datenkraken oft nicht in Europa ist, eben oft in den Vereinigten Staaten. Und man könnte sogar ein Bußgeld hier verhängen, aber setzen Sie das mal vielleicht im Wege eines Rechtshilfeabkommens in den Vereinigten Staaten um. Das dauert Jahrzehnte und wirft unheimlich viel rechtliche Probleme auf. Das ist unbefriedigend. Das ist so. Da könnte man vielleicht mal irgendetwas ändern, vielleicht auch dadurch, jetzt komme ich mal aus einer ganz anderen Ecke, indem man als Nutzer, als Bürgerinnen und Bürger vielleicht solche unsicheren Produkte ersetzt durch sichere. Die gibt es nämlich. Man muss nicht auf die gängigen Suchmaschinen, man muss nicht auf die gängigen Messenger-Dienste oder auf diese gängigen sozialen Netzwerke. Es gibt sichere, die sind natürlich nicht schick und die gebraucht auch noch nicht jedermann und jede Frau. Aber wenn man mal anfangen würde, dann könnte man vielleicht so einen Prozess auslösen, dass diese sicheren Produkte häufiger genutzt werden und damit die unsicheren in den Hintergrund treten. Also das hat jetzt nichts mit Bußgeld und so zu tun, aber nur mit Marktmacht. Mhm. Da könnten also die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen selber was tun. Wir sind nicht hilflos den Kraken ausgeliefert. Und der Gedanke, den ich auch immer höre, ich habe nichts zu verbergen, da möchte ich aus dem Fenster springen, wenn ich sowas höre. Na klar haben wir was zu verbergen. Also wer nichts zu verbergen hat, solche Leute, die kenne ich ja eigentlich gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, jetzt in diesem Moment durchsucht das Sondereinsatzkommando unsere Schlafzimmer. Da haben wir bestimmt irgendwas zu verbergen oder irgendwelche anderen Räume oder unsere PCs. Ich glaube, wer so einen Satz sagt, hat die Dimension der Gefahr, die droht im Netz, nicht verstanden. So einen Satz sollte man besser weglassen. Das zeugt von Unverständnis der Hintergründe. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier auf Ihre Frage geantwortet
habe. Sie haben auf die Frage geantwortet, auf eine konstruktive Art und Weise, indem Sie eben gesagt haben, Moment, man ist ja nicht festgelegt, diese unsicheren Produkte zu verwenden, sondern es gibt Alternativen. Ja. Oliver, wenn von deiner Seite aus keine Fragen mehr sind?
Wir könnten noch, das merkt man, glaube ich, könnten dann noch Stunden lang. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und Dr. Hass, Sie haben da auch viele wichtige Impulse für uns. Aber ich denke, dass wir es auch, weil man bei Podcasts natürlich auch nicht ewig zuhören kann, müsste man sozusagen Pausen dazwischen einlegen, kann man aber auch, wie man das sehen wird, wenn er veröffentlicht ist, dass man da einzelne Themen auswählen kann. Und von meiner Seite würde ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Dr. Hasse.
Wir können das ja weiter verfolgen, das Thema. Absolut. Das ist ja ein Prozess, der mehrere Jahre, Jahrzehnte dauern wird.
Genau.
Der nie aufhören wird, denke ich.
Ja, aber an dieser Stelle erstmal ein herzlicher Dank. Und hat Spaß gemacht und wir werden Sie sicher gerne auch mal wieder mit in den Podcast einladen.
Gut, Herr Schoncheck, Herr Putz, bedanke mich. Wo kann man das dann irgendwann hören?
Das kann man hören auf unserem Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, wird der Datenschutzpraxis-Podcast zu finden sein, auch also auf den üblichen Plattformen. Genau. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden, indem ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke, Herr Dr. Hasse. Vielen Dank auch Oliver für die Moderation und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de und vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.